Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich heiße Sie willkommen. In der Europäischen Union ist der Textilverbrauch so hoch wie nie zuvor und das hat erhebliche Folgen für die Umwelt, warnt heute die Europäische Umweltagentur. Textilien werden oft im fernen Ausland produziert, dort wo es die Unternehmen billiger zu stehen kommt und manchmal ist die Ursache, dass Umwelt- und Sozialstandards mit den Füßen getreten werden. Das sollen das geltende deutsche und das künftige EU-Lieferkettengesetz verhindern, aber beide sind unter Beschuss. Wo Reformen aus Unternehmenssicht sinnvoll sind, hören Sie gleich aus dem Mund von Lothar Herings von der Kanzlei Katwijk, die auf solche Standards spezialisiert ist. Falls Sie sich das Rauchen abgewöhnen möchten, ist die aktuelle Entwöhnungskampagne vielleicht eine Hilfe. Und im Verbrauchertipp geht es darum, wie Sie Haus und Garten gegen Starkregen schützen. Die Menschen in der Europäischen Union verbrauchen so viel Kleidung, Schuhe und andere Textilien wie niemals zuvor, so steht es im Bericht, den die Europäische Umweltagentur vorstellt. Die EU versucht bereits mit mehreren Maßnahmen gegen Fast Fashion gegenzusteuern und die Auswirkungen auf Umwelt und Klima einzudämmen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die Umweltbilanz eines einzelnen Baumwoll-T-Shirts spricht eine klare Sprache. Für seine Herstellung braucht es im Schnitt 2700 Liter Süßwasser. Das entspricht der Menge, die eine Person in 2,5 Jahren trinkt. In Europa gilt der Textilsektor deshalb als die drittgrößte Ursache für den Verbrauch von Land und Rohstoffen sowie für die Verschmutzung von Wasser. Beispiel: Farbe und Mikroplastik gelangen vor allem bei den ersten Waschgängen der Kleidung ins Wasser. Fast Fashion, also Massenproduktion, niedrige Preise und hohe Verkaufszahlen führen zu besonders vielen ersten Waschgängen. Die Europäische Umweltagentur rechnet nun vor, der Kauf neuer Kleidung, Schuhe und etwa Handtücher verursacht im Jahr pro Person rund 270 Kilo CO2-Emissionen. Um die Schäden für Umwelt und Klima einzudämmen, strebt die EU bis 2050 nun eine sogenannte Kreislaufwirtschaft an. Dazu beitragen soll eine schon vor 3 Jahren vorgestellte Strategie, um Textilien haltbarer, reparierbarer, wiederverwendbar und recycelbar zu machen. Sie formuliert zum Beispiel Anforderungen an Unternehmen, mehr Verantwortung für den ökologischen Fußabdruck ihrer Kleidung zu übernehmen, ebenso wie Anreize für Geschäftsmodelle, die das Verleihen von Kleidung fördern und das Recycling deutlich effektiver machen. Denn aktuell wird in der EU nur 1% der entsorgten Kleidung zu neuer recycelt.
Aus Brüssel berichtete Katrin Schmidt. Das seit Anfang 2023 geltende deutsche Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen ab einer gewissen Größe, Sozial- und Umweltstandards auch in den weltweiten Lieferketten nachzuvollziehen und einzuhalten. Die CDU plädierte im Wahlprogramm dafür, das Gesetz abzuschaffen und das künftige europäische Lieferkettengesetz will die Europäische Kommission ebenfalls abschwächen. Heute Morgen konnte ich mit Lothar Haring sprechen. Er ist Rechtsanwalt und bei der Hamburger Kanzlei Katwijk, die ist wiederum spezialisiert auf Außenwirtschaftsrecht und Nachhaltigkeit. Und ich fragte ihn, ob er überhaupt noch Klienten hat, die ihre Unterstützung und Beratung erbitten, das jetzt gültige deutsche Lieferkettengesetz umzusetzen.
Das Lieferkettengesetz ist nicht tot, sondern es wird durch die Nachhaltigkeitsrichtlinie der EU reformiert werden. Und ich bin sehr dafür, dass da verschiedene Erleichterungen auch eingeführt werden. Aber es bleibt gültig und, was man auch sagen muss, wir reden bislang nur über Vorschläge. Also entschieden ist noch gar nichts.
Ganz vorne steht ja die Kritik an den Berichtspflichten, wo die Unternehmen darlegen sollen, inwieweit sie ihre Lieferketten gecheckt haben und mit welchem Ergebnis. Aber ohne Berichtspflicht auch keine Sicherheit, dass die Unternehmen tatsächlich ihre Lieferketten genau prüfen, oder?
Ja, Berichtspflicht ist schon notwendig im Sinne des Transparenzgedankens, der ja mit all diesen Nachhaltigkeitsrechtsakten verbunden ist. Aber es kommt halt darauf an, dass man überflüssige, doppelte Berichtspflichten streicht. Und insofern finde ich diese Änderungen, die die Kommission jetzt gemacht hat, durchaus hilfreich. Und sie führen auch nicht dazu, dass man das alles nicht mehr nachvollziehen kann, sondern es geht darum, einfach gesammelt zu berichten und nicht in verschiedener Hinsicht an verschiedenen Stellen.
Versuchen Sie mal darzulegen, welche Stellen sind das, die mit Berichtspflichten belegt sind?
Genau, nach dem deutschen Lieferkettengesetz ist ein sogenannter Jahresbericht abzugeben. Der ist einmal gegenüber der zuständigen Behörde, dem BAFA, abzugeben, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das in Deutschland zuständig ist. Und er ist im Internet zu veröffentlichen. Da hat es jetzt schon die Anpassung gegeben, dass der Gesetzgeber gesagt hat, Unternehmen, die nach der CSRD, also nach der europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie berichtspflichtig sind, die brauchen nicht noch zusätzlich an die Behörde zu berichten. Da reicht es, wenn dieser Bericht im Internet veröffentlicht wird, auf dem dort vorgesehenen Weg. Und das ist so in der europäischen Richtlinie auch enthalten. Es gibt aber andere Rechtsakte, insbesondere diese produktbezogenen Berichtspflichten, etwa nach der Ökodesign-Verordnung. In der Ökodesign-Verordnung ist vorgesehen, dass diese Pflichten auch mit dem Nachhaltigkeitsbericht nach der CSRD erfüllt werden können. Das ist aber in anderen produktbezogenen Verordnungen nicht unbedingt vorgesehen. Und deswegen wäre es wichtig, dass diese ganzen Berichtspflichten sozusagen kanalisiert werden, sodass das für Unternehmen besser handhabbar ist.
Die EU-Kommission will aber auch die zivilrechtliche Haftung wegfallen lassen. Und Oxfam, die entwicklungspolitische Organisation Oxfam, sagt, dass jetzt Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel dann nicht mehr geltend gemacht werden könnten. Also dass betroffene Landarbeiter und Landarbeiterinnen zum Beispiel Schadenersatzforderungen gegenüber Unternehmen für erlittene Gesundheitsschäden durch Pestizideinsatz auf Plantagen vor Gericht geltend machen.
Ja, diese Schadensersatzverpflichtung war von Anfang an sehr umstritten. Und ich bin ehrlich gesagt gar kein Freund davon, weil sie zu einer ausufernden Haftung der Unternehmen führen kann. Wir müssen sehen,
kann,
es sind...
Aber muss nicht. Ist ja auch nicht so einfach, so eine Klage dann geltend zu machen.
Ja, das stimmt, aber man muss sehen, dass allein die Tatsache, wenn eine solche Klage anhängig ist, und das sehen wir jetzt schon in Verfahren, die rechtlich teilweise wenig Aussicht auf Erfolg haben, aber trotzdem führt das zu einem erheblichen Schaden, Renommee-Schaden für Unternehmen, die ja hier haften sollen für Verletzungen, für Handlungen, die ihre Zulieferer auf irgendeiner ferngelagerten Stufe begehen.
Aber das wurde ja auch kritisiert. Und Tatsache ist ja auch, dass Unternehmen davon profitieren, wenn Menschenrechtsverletzungen bestehen, Umweltstandards nicht geachtet werden, dann lässt sich ja häufiger auch billiger produzieren. Ist ja auch eine Wettbewerbsverzerrung.
Ja, aber wir haben schon, also wenn man sich mal das Instrumentarium anschaut, es gibt Bußgelder, die können nach dem deutschen Lieferkettengesetz bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes betragen. Also es gibt, wenn ich Unternehmen zur Einhaltung der Vorschriften verpflichten will, kein Bedürfnis für eine zivilrechtliche Haftung, die jahrelange Rechtsstreitigkeiten erfordert. Und man muss einfach sehen, dass von solchen Möglichkeiten eben mit Unterstützung bestimmter Verbände, NGOs auch sehr ausufernd Gebrauch gemacht werden kann. Also wenn es um Durchsetzung des Rechts geht, dann ist das durch die Möglichkeiten der Verwaltung, Sanktionen zu verhängen, aus meiner Sicht hinreichend wirksam abgesichert.
Würden Sie denn sagen, wir brauchen auf jeden Fall auf EU-Ebene ein Lieferkettengesetz? Das war ja auch umstritten.
Also ich bin kein, obwohl ich ja Unternehmen vertrete, bin ich kein Gegner einer solchen Richtlinie und von Nachhaltigkeitsrechtsakten, weil ich halte das für gerechtfertigt und ich glaube, dass die Unternehmen, die das jetzt umgesetzt haben, auch wirklich viele davon sehr seriös damit umgehen und ihrer Verantwortlichkeit gerecht werden. Also insofern finde ich, ist das ein guter und wichtiger Schritt. Es geht halt darum, die Interessen und die Risiken, die damit verbunden sind, vernünftig zu balancieren. Und ich glaube, da hat die EU jetzt tatsächlich einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Es gibt ja eine ganze Reihe Unternehmen, die auch sauer sind, die gesagt haben, hier, wir haben jetzt alles Mögliche umgesetzt und ihr schwächt jetzt ab. Kennen Sie da auch Fälle?
Ich halte das für überzogen, denn es ist ja, also das EU-Recht soll jetzt insofern geändert werden, als sich die Sorgfaltspflichten nur noch auf den ersten Zulieferer beziehen. Das ist wie im deutschen Lieferkettengesetz. Aber das entbindet ja nicht von der Verpflichtung, auch die gesamte Lieferkette im Blick zu behalten, denn es gilt ja nach wie vor, wenn ich Hinweise habe, dass in meiner Lieferkette es zu Verletzungen kommt oder zu Risiken kommt, dann muss ich handeln. Und deswegen ist es schon wichtig und wäre es aus meiner Sicht auch fatal, sich nur auf den ersten, auf diesen Tier-1-Zulieferer zu konzentrieren, sondern ich behalte schon sinnvollerweise die Lieferkette im Blick, werde aber nicht für jede Verletzung, die da möglicherweise vorkommt, unmittelbar sofort zur Verantwortung gezogen, sondern ich habe dann auch Zeit zu reagieren.
In den USA entschieden einzelne Gerichte, dass die Gewinnaussichten von Aktionären nicht durch die Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialstandards geschmälert werden dürften. Kommt sowas auf uns auch zu?
Ich bin kein Aktienrechtler, das kann ich schlecht beurteilen. Ich glaube aber, dass die Lage in den USA eine andere ist. Wir müssen aber natürlich sehen, dass diese Tendenzen, die jetzt auch in den USA gerade jüngst zu beobachten sind, dass im ESG Nachhaltigkeit unter Druck gerät politisch, dass das sicherlich auch Auswirkungen hier haben wird. Aber ich glaube, dass die EU stark genug ist, auch ihre Standpunkte zu verteidigen und die Unternehmen dann auch schützen muss vor Repressalien.
Und das Interview mit dem Juristen und Compliance-Spezialisten Lothar Harings habe ich vorab aufgezeichnet. Die ungarische Regierung hat ehrgeizige Pläne. Sie will weltweit führend werden in der Produktion von Batterien für E-Autos. Im Augenblick verfolge sie dieses Ziel aber vor allem auf Kosten von Umwelt und Mensch, sagen Kritiker. Lena Töbler hat in Ungarn recherchiert.
Görgeli Simon ist Chemiker und arbeitet seit vielen Jahren bei Greenpeace in Ungarn. Mit Vertretern anderer NGOs hat er sich vor dem Messegelände in Budapest versammelt. Ungarn will eine Supermacht für die Batterieherstellung werden, weltweit zum zweit- oder drittgrößten Produzenten werden. Während draußen demonstriert wird, findet in den Messehallen eine Tagung von Unternehmen statt, die an der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien beteiligt sind, den Akkus also, die für E-Autos gebraucht werden. 2021 verabschiedete das Parlament eine umfangreiche nationale Batteriestrategie, die dafür sorgen soll, dass sich ausländische, meist chinesische und südkoreanische Unternehmen in Ungarn ansiedeln und das Land auch in weiter Zukunft ein wichtiger Produktionsstandort für E-Autos ist. Viele Bürgerinnen und Bürger sind damit jedoch nicht einverstanden. Besonders diejenigen nicht, die in unmittelbarer Nähe zu einer der Fabriken wohnen. Die Firmen würden sich nicht an Umweltstandards halten und kaum kontrolliert, kritisiert Greenpeace-Mitarbeiter Simon. Er erzählt von einer Fabrik kaum 30 Kilometer von Budapest entfernt. In Göcz steht diese Gigafactory, keine 100 Meter vom Wohngebiet entfernt. Und da stellte sich heraus, dass sie von 2020 bis 2021 80 Tonnen NMP in die Luft emittiert haben. NMP sei ein Lösungsmittel aus der Batterieproduktion, das als schädlich für ungeborenes Leben eingestuft sei, so Simon. Auch Elschebet Garishak ist schon lange gegen die Fabriken aktiv. Sie ist Chemieingenieurin in Rente und kennt sich mit den Stoffen aus, die in der Batteriezellenproduktion verwendet werden. Wir verstehen schon, dass ein Wandel hin zu einer grüneren Energie mit bestimmten Einbußen einhergehen muss. Und das sind eben diese Batterien. Aber der Umfang der Produktion im Verhältnis zu den Ressourcen, die das Land eigentlich zu bieten hat, ist gigantisch. Das ist das Problem. Es gibt Experten im Land, die das ähnlich sehen. Wirtschaftswissenschaftlerinnen Andrea Eltetö vom Institute of World Economics und Dora Gioffi von der Corvinus-Universität in Budapest beispielsweise. Sie argumentieren, dass Ungarn weder ausreichende Ressourcen für den Umfang der geplanten Produktion hat, noch genug einheimische Arbeitskräfte zur Verfügung stellen kann. Außerdem sei Ungarn zentralistisch regiert, die lokalen Behörden hätten kaum Befugnisse und könnten dem Regierungskurs nicht widersprechen. Vertreter der Regierungspartei Fidesz stellen dies meist anders dar. Laszlo Papp, Bürgermeister der Stadt Debrecen, sieht nur Vorteile. In seiner Stadt werden die Batteriehersteller CATL und Eve Energy mit BMW Hand in Hand arbeiten. Man kann sagen, die Elektromobilität ist die Zukunft. Und das ist ein sehr bedeutendes Ökosystem. Die E-Mobilität konzentriert sich hier in Debrecen. So können wir ein Produktionszentrum von Europa werden. Doch besonders in Debrecen ist die Protestbewegung gegen die Batterieproduktion sehr laut. Zu seiner Erfahrung mit Bürgerdialogen zum Thema sagt Bürgermeister Papp: Oft stehen die puren Fakten Halbwahrheiten gegenüber. Das erschwert Diskussionen, denn vielen geht es nur um Hetze oder Gefühle. Um die Bürger zu beruhigen, habe man daher eine eigene Website nur mit Infos zu den Batterieherstellern eingerichtet. Die Protestgruppen in Debrecen kennen diese Dokumente. Etwa die Gruppe Mütter von Debrecen, Mirkö, empfinden die Art der Informationsvermittlung aber als irreführend und einschüchternd. Wie in Göt in der Nähe von Budapest führen auch sie eigene Messungen durch und auch ihnen fehlt das Vertrauen in die Behörden. Der Geschäftsführer des ungarischen Verbands der Batteriehersteller, Peter Kaderjak, sieht dies naturgemäß anders.
Die Fabriken seien absolut Hightech. Wer das gesehen habe, würde sich keine Sorgen mehr machen. Er habe keinen genauen Einblick in die Arbeit der Behörden, vermutet jedoch:
I'm almost sure that the environmental staff is just learning.
Bin mir fast sicher, dass die Angestellten der Umweltbehörden auch noch lernen. Das ist learning by doing. Ich bin mir auch fast sicher, dass ihnen das Wissen fehlt, die Angestellten, überhaupt vieles, um all das umzusetzen, was die Leute gerne sehen würden. Inzwischen, so Herr Kaderjak, liefe das alles besser, was auch auf den Druck aus der Bevölkerung zurückzuführen sei. Und dann gibt es da ja noch die sogenannte EU-Batterierichtlinie, die sich mit nichts anderem beschäftigt als damit, wie Batterien produziert, benutzt und recycelt werden, damit EU-Bürger sicher sind. Ungarn als EU-Mitglied arbeitet gerade daran, diese Gesetze umzusetzen. Darüber, ob eine umweltverträgliche Produktion in Ungarn gelingen kann, herrschen allerdings unterschiedliche Meinungen. Erzsébet Garesak meint, theoretisch ist eine risikofreie Produktion vielleicht möglich, aber eher nicht in Ungarn. Als Umweltorganisationen in Budapest eine Konferenz zum Thema organisieren, nimmt Garishak teil, um sich über die EU-Vorgaben zu informieren. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärt dort, dass die lokalen Kontrollorgane verpflichtet seien, über alle Emissionen Auskunft zu geben. Garishak hofft,
dass das die Haltung der ungarischen Behörden ein bisschen verändert. Aber eigentlich ist die Administration in einem katastrophalen Zustand. Viele der kompetenten Experten wurden durch politische Vorgaben aussortiert. Das Wichtigste wäre, dass die Regierung ausgetauscht wird.
Lena Töbler berichtete aus Ungarn. Rauchen ist hochgradig ungesund. Trotzdem liegt die Quote der Raucherinnen und Raucher in Deutschland derzeit bei 28%. Das will die Politik mit einer Kampagne ändern und dazu beitragen soll auch ein Kongress in Berlin. Kerstin Pitz berichtet.
Veranstalter des Kongresses Tobacco Harm Reduction ist der Suchtforscher Professor Dr. Heino Stöver. Er fordert wirkungsvolle Zugangsbeschränkungen.
Zum Beispiel Zugänglichkeit zu Zigaretten. Da sind wir absolute Weltmeister im Aufstellen von Zigarettenautomaten. Wir haben davon 340.000 Stück. Und das bietet eine 24/7 Zugänglichkeit.
So soll vor allem Kindern und Jugendlichen der Einstieg erschwert werden. Doch auch für alle, die jetzt schon vom Nikotin abhängig sind, gibt es Lösungen.
Dazu gehört zum Beispiel Nikotinpflaster, überhaupt Nikotinersatzpräparate wie Nikotinkaugummi, Nikotinspray, aber verbunden mit einer verhaltenstherapeutischen Abrundung und Einbettung.
Für entsprechende Unterstützung sorgt die anstehende Kampagne Rauchfrei im Mai. Aber warum gerade jetzt?
Es gibt eine Studienreihe in Deutschland, die deutsche Befragung zum Rauchverhalten. Und in den Daten kam 2017 heraus, dass 30% der Raucherinnen und Raucher in den letzten 12 Monaten einen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen haben. 6 Jahre später, 2023 waren es dann nur noch 10%.
Dr. Barbara Isensee ist Psychologin beim Kieler Institut für Therapie und Gesundheitsforschung, das die Kampagne durchführt. Die Teilnehmer werden online bei ihrem Ausstieg begleitet. Überall morgendliche Infos, motivierende Inspirationen oder Handlungsvorschläge. Als Knackpunkt gilt der Entzug von Nikotin.
Dann gibt es auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel, weil dieser Turbo-Nikotin jetzt auf einmal fehlt. Und das kann durchaus dazu führen, dass es auch auch zu Gewichtszunahme kommt. Und das ist eine häufig geäußerte Befürchtung.
Nikotinmangel führt also nicht nur zu Entzugserscheinungen. Die Folgen ließen sich mit nikotinhaltigen E-Zigaretten umgehen, meint Heino Stöver.
Also vom Geruch her, vom Geschmack her simulieren sie eigentlich das Rauchen am besten. Und das kann eben eine gute Übergangsmöglichkeit sein, dass man von der Verbrennungszigarette loskommt. Also es gibt keine schädlichere Aufnahmeform von Nikotin als über die Verbrennungszigarette.
Über eine Verbrennungszigarette werden mehrere tausend Schadstoffe aufgenommen, von denen etwa 70 krebserregend sind. Nikotin aber belastet vor allem Herz und Kreislauf.
Am Ende kann man Menschen empfehlen, die umsteigen wollen, dass die E-Zigarette doch erheblich weniger Schadstoffbelastung mit sich bringt als die Verbrennungszigarette.
Professor Dr. Sabina Ulbricht ist Vorsitzende des Aktionsbündnisses Nichtrauchen e.V. und sieht die E-Zigarette kritisch.
Die E-Zigarette ist bislang kein für die Tabak- und Nikotinentwöhnung zugelassenes Produkt in Deutschland, ist also nicht reguliert, was Inhaltsstoffe anbelangt, was das Ausweisen von Nebenwirkungen anbelangt. Es gibt also keinen Beipackzettel für eine E-Zigarette. Also die meisten rauchen ja dann eben auch E-Zigarette mit Nikotin. Das ist auch eine Frage, die wir uns vielleicht nochmal stellen müssen. Was möchten wir? Menschen, die also frei sind, frei von Sucht?
Die Meinungen gehen zwar auseinander, aber die erwähnten Initiativen sind Schritte in die richtige Richtung.
Starkregenereignisse haben zugenommen und sie werden noch häufiger werden. Wie Sie sich, Ihr Haus, Ihren Garten schützen können, hat Martin Höfer für den Verbrauchertipp erfragt.
Was ein Starkregen ist, definieren Fachleute sehr technisch und dann noch in 12 Abstufungen. Reden nicht nur von Starkregen, sondern zusätzlich auch von außergewöhnlichem und extremen Niederschlag. Doch der alleine verursacht meist gar nicht den Schaden, es sind eher seine Folgen. Markus Weiler, Hydrologieprofessor an der Universität Freiburg.
Starkregen wird wirklich nur als der Bereich identifiziert des Niederschlages mit hoher Intensität, der vom Himmel kommt. Das, was man als Wolkenbruch landläufig bezeichnet. Und die Sturzflut wäre dann wirklich das Wasser, das an der Erdoberfläche abfließt, auf Straße, in Bäche. Das wäre sozusagen das, was wir dann als Gefährdung wahrnehmen.
Eine Gefährdung nicht nur für Leib und Leben, sondern auch für Gebäude, zum Beispiel das Eigenheim. Doch nicht jeder Starkregen muss schlimme Auswirkungen haben. Es hängt oft davon ab, wie schnell und wo das Wasser abfließen kann. Dabei hilft ein Blick in die Umgebung. Markus Weiler.
Das Wasser fließt immer entlang A des geringsten Widerstandes und B, je besser das nach unten geht, also immer sozusagen im tiefen Bereich entsprechend ab und wird sich natürlich auch immer in irgendwelchen Senken, Mulden aufsammeln. Das heißt, man kann einfach um das Haus gehen, schauen, wo ist die Straße, kann da überhaupt Wasser ins Haus, entlang vom Haus abfließen.
Und dann überlegen, wie sich Wasser vor dem Haus durch bauliche Maßnahmen stoppen lässt. Wird neu gebaut, sollte immer auch an einen möglicherweise notwendigen Überflutungsschutz gedacht und von vornherein eingeplant werden, empfiehlt Jens Hasse von der Stadt Aachen. Der Bauingenieur koordiniert dort Klimaanpassungsmaßnahmen. Auch für Bestandsgebäude hat er einen Tipp.
Wir sagen immer, eine Steinhöhe rund um die Kellerschächte, das hilft schon bei vielen Starkregenereignissen. Etwas anderes ist zu versuchen, größere Abflussrinnen vor Garageneinfahrten anzuordnen, sodass das Wasser dort auch abgeleitet wird. Wenn Sie neu bauen, weg von Geländeoberfläche, eine kleine Schwelle vor bestimmte Einfahrten einzubauen zum umliegenden Gelände, das sind wirklich extrem hilfreiche Dinge für die Mehrzahl der Fälle.
Auch die Kanalisation kann von plötzlichen Wassermassen überfordert sein, wodurch Abwasser ins Haus und in den Keller zurückgedrückt werden. Eine Rücklaufklappe kann dies verhindern. Ihr Einbau sollte Standard sein, nicht nur weil er von vielen Versicherungen gefordert wird. Und gegen Starkregenschäden sollten sich Hausbesitzer unbedingt versichern, auch bei schon älteren Risikogebäuden, empfiehlt Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er rät, hartnäckig zu bleiben.
In aller Regel gibt es Versicherer, die nahezu jedes Gebäude versichern. Nicht vorab die Flinte ins Korn werfen, sondern auf jeden Fall schauen, ob man versicherbar ist. Und dazu sehr, sehr gerne auch Expertenrat, nämlich Versicherungsmakler, Versicherungshonorarberater, dazu nehmen, weil die darauf spezialisiert sein können und wissen, welcher Versicherer auch unter Umständen ein bisschen riskant liegende Gebäude tatsächlich dann doch noch versichert.
Und die Tipps zusammengefasst hat Martin Höfer. Tschüss, sagt Jule Reimer.